15. April 1945, wenn ich die Pein des Ghettos, die Leiden von Majdanek, die Angst von Auschwitz, den Hunger von Dora und jetzt die Freude und Gefühle vom 15. April 1945 in Bergen-Belsen beschreiben könnte, ich wäre Dichter geworden. Aber ich kann es nicht und musste mir einen anderen Beruf suchen. Pause, große Pause. An diesem Tag fing für mich und meinesgleichen die Welt neu an. Aber was herum uns zu sehen war, kann nur als unerfreulicher Anfang angesehen werden. Von der Vergangenheit gar nichts zu sprechen. Trotzdem, die Freude war ungeheuer. Es gab nur Lachende und Weinende. Man musste aus Stein sein, um nicht von den Ersten oder Zweiten mitgerissen zu werden. Zurückdenkend ziehe ich die traurige Bilanz. Ich habe meine ganze Familie verloren. Vater, Mutter, Großmutter, Bruder, zwei Schwestern, Schwager und Schwesterkind, meine liebe Chevra von 11 Personen, alle in brutalste Weise, individuell oder massenweise, als Martyrer von Nazi-Mördern umgebracht. Außerdem Hunderte von Verwandten, Bekannten und Freunden, zusammen 6 Millionen, demgegenüber eine Schuldgefühl zurückblieb. Dass ich am Leben geblieben bin, habe ich nur den Zufall und Schicksal zu verdanken. In keinen der so oft und so sehr prekären Lagen, in die ich mich befand, fühlte ich etwas Heroisches getan zu haben. Alles, was ich tat, war entweder aus Einbrecher Auswegslosigkeit oder aus Dafke trotz Reaktion. Das eine, was ich mir dankbar bin und mein Selbstgefühl stärkte, ist, dass ich es durchgehalten habe, ohne je meine Hilfehand auch im Kleinsten bewusst den Nazimördern geleistet zu haben. Das heißt, ich war niemals Judenrat, Judenmiliz, Kapo, Blockältester und so ähnliches gewesen oder angehört. Niemals habe ich in diesen schweren Zeiten vergessen, woher ich kam, was ich bin, wohin ich gehöre. Ich war so oft auf der schweren, aber auf der gerechten Seite. Sicherlich habe ich auch Fehler gemacht, möglicherweise auch Unrecht getan, aber meine Absichten waren ständig gute. Ich kämpfte und wehrte mich mit allen mir damals gegebenen Mitteln. Ich bin sicher, dass es Tausende unter uns Überlebenden gibt, die Ähnliches, möglicherweise noch Schrecklicheres überlebt haben. Pause. Nach der Befreiung wurde uns die Tragödie des Lagers Bergen-Belsen voll bewusst. Der Transport, dem ich gehörte, war glücklicherweise nicht in das nahegelegene KZ, sondern in die Wehrmachtskasernen untergebracht. Drüben im KZ waren Tausende von Männern und Frauen unter den furchtbarsten Bedingungen untergebracht. Die Engländer taten ihr Bestes, waren aber diesen angetroffenen Inferno weder gewachsen noch vorbereitet. Es waren ca. 50.000 Häftlinge hier konzentriert, wovon die Hälfte, ca. 25.000, nach der Befreiung innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen, nachdem sie Essen, Pflege und Medizin erhalten haben, gestorben sind. Mit gemischten Gefühlen sahen wir, wie die SS zur Bestattung und Aufräumung herangezogen wurde. Unsere Tränen begleiteten die Bestatteten, die Teil unseres Blutes und Fleisches verkörperten. Es waren meistens Funktionshäftlinge, die physisch in der Lage waren, sich an die SS-Männer einigermaßen zu rächen. Solche wie ich und meinesgleichen, deren Gewicht durchschnittlich 40 Kilo nicht überstieg, und das waren die große Mehrheit der jüdischen Häftlinge. Unsere Rachegefühle ertranken in die Teller der weißen, leichten, süßen Suppenspeisen, mit denen uns die Engländer speisten, um von der Entmenschlichten in der Familie der menschlichen Gesellschaft zurückzukehren. Es mussten 2 oder 3 Wochen vergangen sein, bis ich das erste Mal das Lager verlassen habe. Nicht weit vom Lager entfernt stand ich vor einem 1 oder 2 Familienhaus mit entbranntem Rachegefühl. Machte ich die Tür auf und fand ein fast leeres, von niemandem bewohntes und verlassenes Haus. Eine Wollmütze hängte am Eingang. Die ziehte ich anstelle der Streifenmütze an. Ich suchte nach etwas Essbares, fand aber nichts und sah vor das Haus einen Käfig mit 2 Karnickeln. Wenn ich kein Jude wäre, hätte ich die Karnickel geschlachtet und das Fleisch mitgenommen. Ich gehöre zu denen, die auch dieses Fleisch essen würden und jedes andere auch, wenn es nicht von einem Schochet und als nicht koscher gilt. Aber täten, schlachten, das kann ich nicht, unmöglich, auch nach Auschwitz nicht. Ich nahm einen Sack, machte langsam den Käfig auf und schaffte es, die 2 Karnickel im Sack zu kriegen. Es mussten entweder meine Überzeugungsworte sein oder ein erster Wiedergutmachungsakt gegenüber einem jüdischen Häftling gewesen sein, dass sie in den Sack krochen. Hunger kann es nicht gewesen sein. Der Sack war leer. Ich nahm den Sack mit den 2 Karnickeln auf meinen Rücken. Die 2 Tiere sprangen auf meinen Rücken, mal zum Kopf, mal zu den Beinen, rauf und runter und in allen Richtungen, dass ich vielmal beinahe umfiel. Trotzdem schaffte ich es, den Sack mit den 2 Karnickeln in das Lager zu bringen. Wir müssten 8 oder 10 jüdische befreite Häftlinge im Block gewesen sein, als ich mit meinem Raubzug angekommen bin. Keiner konnte schlachten. keiner konnte töten. Wir öffneten den Sack und schenkten den zwei Karnickeln ihre Freiheit. So sah eines meiner Rachefeldzüge aus. In den Tagen nach der Befreiung, als es bald jeden überlebenden Juden bekannt wurde, dass es kein jüdisches Haus ohne Toten, kaum eines mit Lebendigen gibt, bahnte sich automatisch zwischen den leben gebliebenen Freundschaften an. Jeder suchte ein Anlehnen. Die Einsamkeit wurde jedem deutlich. Auf diese Weise wurde die Freundschaft zwischen mir und Jakob Händeles enger. Weil er etwas älter ist als ich und mit einem starken Charakter beglückt ist, fühlte ich mich vielleicht noch fester an ihn gebunden, trotz den unterschiedlichen Charaktereigenschaften und Lebensansichten. Wir fingen unsere ersten Schritte im neu gewonnenen Leben gemeinsam an. Wir waren beide auf das Lagerleben, das Gruppenleben, müde und strebten, aus dem Lager herauszukommen. Aber auch außerhalb des Lagers war das Leben in 1945, bald nach Kriegsende, nicht einfach. Die Ernährung, Kleidung und Einrichtung schaffte schier unlösbare Probleme. Mit ein lachendes und ein weinendes Auge erinnere ich mich, in einer Keksfabrik in Hannover gebeten zu haben, mir Kekse zu verkaufen. Selbstverständlich wurde mir damals nichts verkauft, aber im Pförtnerhaus wurde mir ein 1-Pfund-Karton mit Kekse geschenkt. Es war für mich eine Delikatesse. Ich schickte daraufhin auch meinen Freund Jakob und er bekam auch einen Karton. Das war ein großer Fang. Eine Stunde später wechselten wir Jacken und Mützen und es klappte zum dritten Mal. Wir versuchten sogar noch einmal zu wechseln, aber nichts ging mehr. Es durfte auch gelacht werden. Oder wie wir uns gemeinsam ein Fahrrad organisierten, auf dem wir zu zweit vom Lager nach Celle und zurück radelten. Oder im Kampf um die Existenz, wie aus einer in Celle lagernden Rübenberg von Schnitzeln immer wieder einen halben Sack Schnitzel holten und daraus hausgemachten Schnaps brauten. Dieses Gewerbe erlernten wir von einem Russen, selbstverständlich gegen Belohnung im Naturprodukt. Das erste Produkt dieser Fabrikation war mindestens 100%iges Halbgift. Was nachkommte, war nur noch hässliches Wasser. Es wurde gemischt und es schmeckte unseren slawischen Kunden. Jedenfalls schmeckte es besser als das kölnische Wasser, was sie gelegentlich tranken. Nur im Geruch war unserer schlechter. Noch einen Vorteil hatte diese unsere kurzlebige Fabrikation. Ohne davon zu kosten, waren wir von reinem Dampf dauernd besoffen. Oder waren es die Kopfschmerzen? Wir hatten unser Spaß darin, auch am nächsten oder übernächsten Tag nach den Brauen, sobald man Wasser nachtrinkte, fühlte man sich wieder wie besoffen. Jedenfalls sind wir bald dadurch zu ein kleines Motorrad gekommen, was viel Aufsehen und noch mehr Lärm verursachte. Das eigentliche KZ Bergen-Belsen wurde inzwischen evakuiert und alle Insassen, soweit nicht in Krankenhäusern untergebracht, wurden in die Wehrmachtskasernen von Bergen-Belsen einquartiert. Es wurde ein jüdisches Verwaltungskomitee unter Vorsitz von Josef Rosensaft gegründet. In dem Lager, wo wir trotz Adresse in der Stadt hauptsächlich unsere Zeit verbrachten, waren jetzt auch Frauen, die aus dem früheren KZ umgesiedelt wurden. Es spielten sich dort oft herzreißende Szenen ab, wo erkannte SS-Leute oder Häftlinge mit Sünderegister entdeckt und erkannt wurden. Es spielte den SS-Mördern das Glück, indem ihre Mördermethoden mit uns ihrem Ende fand. Das heißt, sie waren die letzten Mörder und wir die zuletzt Gemordeten. Sie waren die Ersten, an denen nicht ihre eigenen Methoden, sondern die eines demokratischen Systems ihren Anfang nahm. Sie selbst, die SS, waren davon überrascht, denn sie wussten, was sie getan und was sie verdient haben. Eines Tages lag ich in einer Zeitung, dass Zeugen gesucht würden gegen einen SD-Mann namens Fischer. Ich meldete mich sofort und wurde innerhalb kurzer Zeit nach Dachau als Zeuge gerufen. Ich verbrachte dort circa 10 Tage und wurde mehrmals von alliierten Offizieren vernommen. Ich erzählte alles, was ich wusste, von Radzin, von Mirnsesetz, natürlich von Dora und alles, was ich über ihn wusste. Gesehen habe ich ihn aber bis jetzt nicht. Ich wusste, dass eine Konfrontation bald kommen werde. Ich hatte schlaflose Nächte. Ich lebte sowieso noch mit der Vergangenheit. Und hier stehe ich vor den Hauptmörder, meine Familie, meine Landsleute, Tausenden von jüdischen Menschen, die unter seiner Leitung ermordet wurden. Andererseits interessierte mich zu wissen, was er mit seinen letzten Sonderjuden, die er persönlich versprochen hat, am Leben zu lassen. Die 2 jungen Menschen, Shimon und Anja, die es vorzogen zu heiraten, bevor sie unter seiner Obhut kaserniert wurden. Wie hat er diese angeblich von ihm bevorzugte belogen und ihr Leben genommen? Nur einmal und kurz hätte ich mich gerne mit dieser Kreatur, ich weigere mich ihn Mensch zu nennen, gesprochen und anschließend ins Gesicht gespuckt. Vielleicht auch einmal meine Hände schmutzig gemacht und ihn in die Fresse gehauen. Aber werde ich dazu die Gelegenheit bekommen, werde ich sie auch meine Hände dazu nutzen können, alle meine Gedanken nach meinen Aussagen waren der Konfrontation gerichtet, bis der erwartete Tag und Stunde gekommen ist. Ich wurde in Begleitung von einigen Offizieren und Wachleuten in einen Saal geführt. indem in einer Doppelreihe ca. 60, 70 SS- und Kriegsverbrecher standen. Sie waren meistens teils in Uniform, teils zivil und kurz geschoren. Ich fing gemäß Anweisung von einer Ecke an, nahm mir Zeit und schaute jeden langsam und direkt in die Augen, so gut ich es kannte. Es war eigentlich das erste Mal, dass ich den Mörder von nahe aus in den Augen schaute. Ich betrachte es als mein Glück und eines der Hauptgründe meines Überlebens, dass ich per Zufall nicht in direkten Blick eines SS-Mannes gekommen bin. Ich bin einfach übersehen worden. Die, die gesehen wurden, beziehungsweise im Blick der SS gekommen sind, die sind auch alle umgebracht worden. Ich gehe weiter und suche den einen Mörder zwischen den vielen. Habe schon die Hälfte der Reihe passiert. Meine Gedanken fangen an zu schwanken. Finde ich ihn? Erkenne ich ihn? Werde ich noch in der Lage sein, von ihm ein Wort zu hören über die Tausende oder im Namen der Tausenden von ihm umbrachten? Und plötzlich, als letzter der Reihe, sah ich Fischer. Voller Kraft steckte ich Hand und Zeigefinger auf ihn. Ich konnte ihn weder fragen noch ins Gesicht spucken. Meine Kraft reichte zu nichts mehr. Nur für eine Sekunde sah ich ihn, noch vernebelt. Ich erwachte wieder auf einem Sofa liegend in einem Nebenzimmer. Später wurde mir gesagt, dass Fischer als SS-Verbrecher nach Polen ausgeliefert wird. Einige Jahre später erfuhr ich von Meyer Turkeltaub, ein Cousin von mir, dass er als Zeuge gegen Fischer im Nachkriegspolen ausgesagt hat. In Bergen-Belsen konzentrierten sich inzwischen viele Juden aus den Lagern und ein großer Zustrom aus den im Osten Überlebenden dauerte an. Eine rege zionistische Tätigkeit entwickelte sich. Alle zionistische Größen wie Ben-Gurion, Charet und andere waren oft Gäste dort. Die jüdische Brigade aus Israel war vertreten, wie auch religiöse Führer aus England und fast alle jüdische Hilfsorganisationen. Viele von meinen Bekannten und viele, viele mehr reisten legal oder illegal nach Israel. Ich fühlte mich wieder auf die Probe gestellt und hatte einen schweren Gewissenskampf, um hier eine Entscheidung zu treffen. Nach meiner Überzeugung gerechnet, musste ich jetzt, egal wie, nach Eretz Israel gehen. Nach meiner Erziehung sogar in ein Kibbutz. Aber ich bin nicht gegangen. Von einem Leben in ein Kibbutz war ich jetzt weit entfernt. Ich fühlte mich dem individuellen, dem Familienleben mehr hingezogen. Vom Zusammenleben in Gruppen hatte ich genug. Ich fühlte mich auch nicht in der Lage, wieder zu kämpfen, wie es die Zeit in 1945-46 wieder von uns Juden erforderte. Müde und abgemattet fühlte ich meinen Teil an Schuld und Leiden, an Leben, geleistet zu haben. Meine Sehnsucht war eher nach Ruhe und Bequemlichkeit gerichtet. Ähnlich Adam und Eva mit dem Apfel bin ich inzwischen vom Leben korrumpiert worden, dass ich meinen Glauben nicht treu und mit meiner Theorie kein Recht hatte. Davon war ich damals wie auch heute überzeugt. Ich gebe zu, diesmal den leichteren Weg, den des Egoismus, gewählt zu haben und versuche nicht, mich zu entschuldigen, weil ich mich zur Schuld bekenne. Es kann nur als kleiner Trost angesehen werden, dass wenn ich gleich nach der Befreiung nach Israel gekommen wäre, ich wäre sicherlich ein guter Israeli und Zionist geworden. Dies trifft aber bei vielen mir ähnlichen Fällen auch zu. Das Leben in Bergen-Belsen, wo eine größere jüdische Gemeinde inzwischen lebte, normalisierte sich einigermaßen. Die Zeit tat das Ihrige und heilte manche Wunden. Sowohl die Männer als auch die Frauen wurden sich auf ihre familiären Rollen bewusst und eine Welle des Heiratens und Familiengründung setzte ein. Ein weiterer Schritt der Gestrandeten in Richtung Leben. Mein Freund und ich, wir wohnten teils in der Stadt, teils in Bergen-Belsen und bahnten eine Freundschaft mit zwei Geschwistern, Dora und Bala, die Jakob von zu Hause bekannt bzw. mit ihnen verwandt waren. Wir wurden uns sehr nah und ohne zu würfeln oder nach dem Alter zu gehen, ergab sich aus Charakternähe und Sympathie, dass zwischen mir und Bala sich das entwickelte, was zu unserer Heirat führte. Mein Freund Jakob war darüber sehr erfreut. Zusätzlich der Freundschaft wurden wir auch Schwager. Wenn es etwas gibt, wofür ich ihn zu Dank verpflichtet bin, dann ist es vor allem meine geschätzte, wie geliebte Frau, mit die ich heute am 1. Dezember 1981, 35 Jahre lang, glücklich verheiratet bin. Ich habe mir damals kaum vorstellen können, eine andere Frau heiraten zu können, als eine, die den gleichen Leidensweg wie ich mitmachte. Ich war daher dem Schicksal dankbar, dass meine Frau den gleichen Weg und den gleichen Marsch von Auschwitz mitmachte, zur gleichen Zeit in Bergen-Belsen befreit wurde, bestärkte mich in unserem Beschluss, gemeinsam durch das Leben zu gehen. Als wir nach der Befreiung in Bergen-Belsen spazierend manchmal von vorbeigehenden Leidensgenossinnen aufgehalten und meine Partnerin gedankt und geküsst wurde, weil sie im Lager unter Lebensrisiko in jeder Weise vielen geholfen hat, machte mich besonders stolz. Eine besondere, unvergessliche Szene spielte sich einmal in einem Bus nach Hannover ab, wo meine damalige Freundin von einer Frau erkannt und auf den Hals gefallen wurde, weil sie durch ihre Hilfe am Leben geblieben ist. Eine ähnliche Szene erlebten wir auch einige Jahre später in New York. Wie mir meine Frau immer wieder erzählte, hat sie ihrer Schwester Dora sehr viel, möglicherweise alles zu verdanken, dass sie am Leben geblieben ist. Unsere Kinder und ich, wir sind hier zu Dank ewig verpflichtet. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass zwischen mir und Jakob die im Lager geschmiedete Freundschaft einer großen Krise unterlag. Es spricht gegen uns und es ist sogar beschämend, weil Freundschaften, die ihrem Anfang und Ursprung in Auschwitz und Bergen-Belsen haben, niemals aufhören dürfen. Zufall oder Charakternähe, auch meine Frau fühlte sich Israel und sogar den Kibbutzleben hingezogen. Es bedurfte vielen, vielen Diskussionen, bevor es mir gelang, den gemeinsam gewählten Weg zu gehen. So sind wir nach all den Jahren wieder in den Mühlen des Lebens mit all ihren Freuden und Sorgen geraten und fühlen uns mit unseren zwei Söhnen und Schwiegertochter als glückliche Familie. In Stunden der Freude vergessen wir die Vergangenheit. In der Sorge greifen wir zur Vergangenheit. Das hilft, Sorgen zu vergessen. Ich habe schon immer vorgehabt, meine Erlebnisse niederzuschreiben. Dass ich mich gerade jetzt nach 40 Jahren dazu entschloss, ist hauptsächlich meinen lieben Frau und Söhnen zuzuschreiben. Dazu drängte mich auch die Überzeugung, dass ich ein gewisses Alter erreicht habe und mit der Zeit nicht mehr spaßen darf. Sehr oft habe ich meinen Kindern Abschnitte meiner Lebensjahre und des Holocaust überhaupt erzählt. Niemals konnte ich alles bzw. das Wichtigste chronologisch über mein eigenes und zugleich meine Familie, Freunde, Bekannten in den verschiedenen Orten und Zeiten erzählen. Ich hoffe, dass mit diesem Buch mir wenigstens teilweise gelungen ist, meine eigene Leiden und Tragödie, welche typisch ist für viele der Überlebenden und vielen der 6 Millionen Umgebrachten, zu beschreiben. Ich habe es immer sowohl als Aufgabe als Pflicht betrachtet, gegenüber unseren Toten als auch den Lebendigen, unseren Kindern und unserem Volk und Geschichte, der ganzen humanen Menschheit gegenüber, den Holocaust nicht vergessen zu lassen. Der Fakt, dass unsere Feinde oder solche, die ihre eigene oder die ihre Väterschuld fielen, es schon heute zu unseren Lebzeiten wagen, Auschwitz zu verleugnen oder zu minimalisieren, verpflichtet all die, die den Holocaust überlebten, der Welt die Wahrheit in allen Einzelheiten mahnend und warnend zu erzählen. So gut ich konnte, versuchte ich, wahrheitsgetreu meine Erlebnisse in den schrecklichen Jahren mit Name, Zeit und Ort so zu erzählen, die einer eidesstattlichen Erklärung bzw. wie die eines Zeugen der Anklage gleichkommt. Danke.